Guten Morgen. Das Thema heute ist Gott tolerant. Als ich hier hereinkam, sprach mich jemand an und sagte, diese Woche habe ich noch darüber nachgedacht, ist Gott eigentlich tolerant? Und dann gesehen, das ist heute das Thema. Immer wieder werden wir mit diesem Thema konfrontiert. Ich hatte gestern einen besonderen Tag, damit meine ich zum einen den Gemeindeunterricht, der am Morgen war, aber der wird ja noch öfter stattfinden. Zum anderen fuhr ich dann mittags in meine alte Heimatstadt Köln, wo wir uns mit einigen Leuten trafen, die vor 40 Jahren mit mir zusammen in einem Kölner Gymnasium das Abitur gemacht haben. Wir wurden von dem stellvertretenden Direktor, die Direktorin hatte eine private Angelegenheit, durch die Schule geführt und durften unsere alten Abiturarbeiten einsehen. Ich wusste erst gar nicht, ob ich das will, weil mir zufällig diese Woche noch mein Zeugnis mit den Noten in die Hände gefallen war. Aber ich dachte, nee, also die Gelegenheit hast du nur einmal, weil er auch sagte, die werden demnächst vernichtet. Dann habe ich gedacht, jetzt musst du doch mal reingucken und sah dann als erstes, ich hatte Leistungskurs Englisch, meine Abiturprüfung, und stellte fest, am Schluss habe ich dann angefangen, schriftlich natürlich zu predigen. Und da, oi, musst du doch mal gucken, was der Lehrer dazu schreibt. Und er schrieb am Schluss dann, er kommentierte dies sehr eigenwillig. Fand ich echt tolerant, dachte ich. Also das ist doch schön, dass er es so hingenommen hat. Man hätte ja was anderes damit machen können. Und als wir dann in unseren alten Kunstraum kamen, ich habe bei zwei Kunstlehrern Unterricht gehabt, die später nicht ganz unprominent waren. Einer davon später Professor an der Universität in Hamburg, Dr. Bernhard Johannes Blume. Und mit dem habe ich so manche Auseinandersetzungen gehabt. Und ich dachte, oioioi, der muss mir gegenüber aber auch sehr tolerant geblieben sein, was meinen christlichen Glauben angeht. Denn da habe ich mich mit ihm ganz schön gezofft. Und es ist schön, wenn man selber an sich Toleranz erlebt. Und ich denke, Gott hat mich vielleicht auch ein bisschen vorbereiten wollen auf diesen Sonntag, dass ich mal darüber nachdenke, ob man nicht mir gegenüber auch manchmal wirklich tolerant sein muss. Vielleicht macht einen das selber ein bisschen toleranter. Auch im 21. Jahrhundert werden Menschen, tausende Menschen im Moment brutal ermordet, weil andere Menschen der Überzeugung sind, dass diese einen falschen Glauben haben. Doch es wird ihnen nicht nur der Glauben abgesprochen, es wird ihnen ihr Lebensrecht genommen. Die Welt soll gereinigt werden von allen, die anders denken als die, die sich im Recht wähnen. Das hat es immer wieder gegeben und gibt es leider auch heute noch. Und da ist es nur nachvollziehbar, wenn weltweit der Ruf nach Toleranz erschallt. Unsere Welt besteht nicht mehr aus sorgfältig abgesteckten Regionen, in denen alle jeweils die gleiche Überzeugung haben. Wahrscheinlich war es ja in Wirklichkeit niemals so. Und egal welche Überzeugungen, eben auch religiöse Überzeugungen Menschen haben, sie wünschen sich, diese leben zu können. Und die meisten verstehen, dass das nur möglich ist, wenn man irgendwie mit Andersdenkenden auskommt. Und da kommt Toleranz ins Spiel. Aber man hat den Eindruck, dass die Forderung nach Toleranz manchmal das Gegenteil von Toleranz bewirkt. Da werden auf einmal Menschen, die Überzeugungen haben, die anderen Überzeugungen widersprechen, als intolerant beschimpft. Da kann es schwierig werden, überhaupt eine Meinung zu vertreten. Und das hängt mit einem Wandel dessen zusammen, was wir unter Toleranz verstehen. Das Wort, das wir im Deutschen gebrauchen und das auch in vielen anderen Sprachen in ganz ähnlicher Weise gebraucht wird, kommt aus dem Lateinischen. Das Verb tolerare bedeutet dulden oder ertragen. Es bedeutet Respekt vor dem, der anders denkt, auch wenn man seine Sichtweise nicht für richtig hält. Heute wird das Wort Toleranz oft ganz entgegen der eigentlichen Wortbedeutung als gutheißen oder akzeptieren verstanden. Toleranz sein bedeutet dann, dass mehrere Wahrheiten nebeneinander bestehen und ich keiner von ihnen widerspreche, irgendwie haben sie ja wohl alle recht. Es gibt nicht mehr die eine Wahrheit. Letztlich wissen wir, dass das eine Sichtweise ist, die in vielen Lebensbereichen nicht lebbar ist. Vereinfacht ausgedrückt, wenn ich beschließe, zukünftig bei Grün an der Ampel zu halten und bei Rot zu fahren, weil ich finde, dass Rot Freude und Lebenskraft ausstrahlt und da muss man doch das Gaspedal treten, das geht nicht so richtig. Und wenn ich dann sage, dann lasse ich mir auch von keinem intoleranten Polizisten hereinreden, ich erwarte, dass man mir gegenüber tolerant ist, dann wissen wir, so funktioniert Leben eben nicht. Wenn ein Schüler schreibt, dass 5 mal 7 34 ist und der Lehrer diesem widerspricht, ist der Lehrer nicht intolerant, sondern er beurteilt einfach, was wahr ist und was nicht wahr ist. Der evangelische Theologe Reinhard Hempelmann stellt in seinem Buch mit dem provozierenden Titel »Nach der Zeit des Christentums«, warum Kirche von der Postmoderne profitieren kann und Konkurrenz das Geschäft belebt, fest, dass der Streit um die Wahrheit ein Kennzeichen der zu Ende gehenden Epoche der Moderne war. Er schlägt vor, dass man unterscheiden soll zwischen der unvermeidlichen Existenz von teils widersprüchlichen Wahrheitsbehauptungen und der Existenz verschiedener Wahrheiten, die gar nicht mehr hinterfragt werden sollen. Dabei beobachtet er nennt das zweite Pluralismus eine Intoleranz des Wahrheitspluralismus. Er schreibt, es wird nur allzu deutlich, dass sich auch hier nur eine neue Position zur Macht zu bringen sucht, die sich zudem noch recht intolerant verhält, auch wenn sie sich noch so tolerant gibt. Denn auch das ist ja eine Position, auch das ist ja ein dazu noch exklusiver Wahrheitsanspruch, wenn man sagt, es gibt nicht nur eine Wahrheit, sondern viele. Das ist die Wahrheit und wehe dem, der diese Wahrheit in Frage stellt. Das ist die Problematik, mit der wir es heute zu tun haben. Wer behauptet, es gibt Wahrheit, wird von vielen sofort als intolerant gebrandmarkt und sie merken nicht, wie intolerant sie sind. Wie ist das denn nun eigentlich mit Gott? Ach so, man muss das ja auf on schalten, dann geht das auch. Gott ist tolerant. Behaupte ich einfach einmal. In 1. Samuel 16 wird Samuel, ein Gottesmann des Alten Testamentes, beauftragt, einen Mann namens Isai aufzusuchen und einen seiner Söhne zum König zu salben. David, wissen Bibelkenner. Samuel hat Angst, dass ihn der derzeitige König Saul umbringt, wenn er davon erfährt. Gott schlägt ihm vor, dann doch einfach nicht so ganz die Wahrheit zu sagen. Da antwortete der Herr, nimm eine junge Kuh mit und sag, du seist zum Opfern gekommen, lade Isai zu dem Opferfest ein. Was du weiter tun sollst, lasse ich dich rechtzeitig wissen. Ich werde dir genau zeigen, welchen Sohn du zum König salben sollst. Gott nimmt die Angst Samuels wahr. Er nimmt ihn ernst und umgeht seine eigentlich geltenden Prinzipien der Wahrheit. In 1. Samuel 21 erhält der spätere König David gottgeweihtes Schaubrot, das eigentlich dem Gesetz nach nur die Priester essen durften. Aber er und seine Leute hatten Hunger, und was für einen. Die Bedürftigkeit steht über dem, was gesetzlich festgelegt wurde. Jesus spricht diese Geschichte an, als einige besonders fromme Menschen in Israel sich darüber aufregen, dass seine Jünger am Tag des Herrn am Sabbat Ähren abrissen und Körner aßen. Jesus entgegnete, so heißt es in Matthäus 12, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten? Wie er ins Haus Gottes ging und wie sie die geweihten Brote aßen, die doch weder er noch seine Begleiter essen durften, sondern nur die Priester? Und habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun? Sie übertreten also die Sabbatvorschriften und werden trotzdem nicht schuldig. Und ich sage euch, hier ist einer, der mehr ist als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Gott handelt hier nach dem, was wir heute mit dem schönen Fremdwort, das ich kürzlich auch erst gelernt habe, Ambiguitätstoleranz. Kennt das einer? Ja, ich merke Begeisterung, ja. Ich habe es kennengelernt bei unserer Bundeskonferenz. Sie bedeutet, haben wir sie gerade? Nee, das war eins zu weit. Ah, da haben wir es ja schon. Dankeschön. Oh, da stand das die ganze Zeit. Och, ja, gut. Muss ich mich ab und zu mal umdrehen. Das bedeutet die Fähigkeit, die Viel- und Uneindeutigkeiten und Widersprüche in Situationen und Handlungsweisen im Leben und im Glauben auszuhalten, ohne aggressiv zu reagieren und ohne Andersdenkende herabzusetzen. Viele Themen und Fragen waren selbst in den umfassenden Gesetzen der Tora, der fünf Bücher Mose, überhaupt nicht geregelt. Wenn Jesus zum Beispiel im zweiten Kapitel des Markus-Evangeliums sagt, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen, dann zeigt sich hier im ganz praktischen Umgang Gottes mit solchen Fragen, dass das Gesetz nicht geschaffen wurde, damit Gott so seine Regeln hat, sondern damit es den Menschen dient. Und dass Gott auch bewusst ist, dass manchmal Dinge nicht detailliert geregelt sind und man anders handeln muss. Jesus hat auf die Frage des Petrus, wie oft man einem Menschen, der böse gehandelt hat oder der geirrt hat, vergeben solle, 7 mal 70 Mal. Und damit korrigiert Jesus ein Rachelied, das wir ganz am Anfang der Bibel im 4. Kapitel des Buches Mose in den Versen 23 und 24 finden, wo ein gewisser Lamech singt, ich töte einen Menschen für meine Wunde und einen Jungen, wenn mich jemand schlägt. Ein Mord an Kain, so hat Gott es bestimmt, verlangt als Rache 7 Menschenleben, für Lamech müssen 77 sterben. Jesus setzt dem grenzenlosen Rachedurst grenzenlose Vergebungsbereitschaft entgegen. Die hat er immer gelebt. Zum Beispiel, als ihm in Johannes 8 eine Frau zugeführt wird, die an der Zerstörung einer Ehe beteiligt war. Denen, die sie zu ihm brachten, zeigt er, dass auch sie nicht frei von Schuld sind. Und fordert nicht, wie es das Gesetz vorschreibt, die Bestrafung der Frau, sondern schickt sie weg. Seine Gesprächspartner, mit denen er sich traf und aß, was im Orient noch ein bisschen was anderes ist als ein Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst, diese Gesprächspartner waren römische Besatzungssoldaten, Kollaborateure, zahlreiche Zollbeamten und Heiden zum Beispiel, die wegen ihres als falsch angesehenen Glaubens verachtet wurden. Er unterhielt sich entgegen allen Anstandsregeln mit einer Frau, noch dazu einer Samariterin, einer verachteten Volks- und Glaubensgemeinschaft. Er kannte keine Menschen, mit denen er die Begegnung ablehnte. Durch die ganze Bibel hindurch zieht sich die Barmherzigkeit Gottes, dem Menschen wichtiger sind als Gebote. Gott gibt damit keinen Freibrief zur Beliebigkeit, sondern er macht deutlich, dass es ihm bei allen guten und grundsätzlich richtigen Regelungen um Menschen geht, nicht um Regeln und Gesetze. Er schaut in die Herzen von Menschen und nimmt wahr, dass es immer Situationen gibt, die durch kein Gesetz geregelt werden. Er grenzt nie Menschen aus, sondern bezieht auch die mit ein, die von Menschen, auch von frommen Menschen, ausgegrenzt werden. Und damit sind wir bei Jesus. Nach christlichem Verständnis erleben wir in Jesus Gott. Er sagte in Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Von ihm lernen wir, wie Gott ist und wie er mit Menschen umgeht. Jesus fordert auf, gleich sehen wir das noch in der anderen Sprache, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Hier können es noch andere lesen. Jesus fordert auf zur Toleranz gegenüber denen, die Christen hassen. Und er stellt fest, Gott lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Jesus setzt sich sogar mit diesen Ungerechten an einen Tisch. Er isst und trinkt mit denen, die Gottes Werte mit Füßen treten. Hier sehen wir Gottes Toleranz. Ich habe aber durchaus noch nicht alles erwähnt. Deswegen müssen wir auch die Frage stellen, ist Gott nicht doch irgendwie intolerant? Natürlich nicht, müsste man nach dem Vorhergehenden sagen. Ja, müsste man sagen, wenn man unter Toleranz versteht, ja, müsste man zu dieser Frage sagen, ist Gott intolerant, wenn man unter Toleranz versteht, dass es keine Wahrheit gibt. Denn das sieht Gott anders. In Johannes 14, Vers 6 finden wir einen Satz, den Jesus gesprochen hat. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das ist schon ganz schön intolerant, so klingt es zumindest. Darum kommt man nicht herum. Aber auch hier müssen wir genauer hinschauen, wie es gemeint ist. Das Neue Testament wurde ja nicht in der aramäischen Sprache geschrieben, die Jesus gesprochen hat, sondern in der damals verbreiteten umgangssprachlichen Griechisch, dem Koine. Dort gibt es ein Wort, das heißt Aletheia, Wahrheit. Dieser Begriff wurde in der klassischen griechischen Philosophie als etwas verstanden, wo ein Sachverhalt und das Urteil über diesen Sachverhalt übereinstimmten. Das, was ist, muss als existent benannt werden und das, was nicht ist, als nicht existent. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments wird das Wort für ein hebräisches Wort benutzt, das Emet heißt. Das von Jesus häufig gebrauchte Wort Amen kommt aus demselben Wortstamm. Dieses Wort hat einen etwas anderen Klang. Es bedeutet Zuverlässigkeit oder Beständigkeit. Wahrheit ist hier mehr im Sinne von Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit verstanden. Es geht im Grunde nicht um einen philosophischen Streit darüber, was richtig und was falsch ist, sondern darum, was gelebt wird. Das Wort, das in der griechischen Philosophie als Wahrheit verwendet wird, wird im Neuen Testament meist im Sinne von zuverlässig, beständig, wahrhaftig, treu verwendet. Jemand ist zuverlässig oder treu. Das hebräische Wort, das seine Übersetzung ist, erschöpft sich nicht im vernunftgemäßen Begreifen der Dinge, so in einem Streit, wer hat hier Recht, der Koran oder die Bibel, Jesus oder Mohammed oder Buddha oder sonst wer, sondern es lädt ein zu einer Vertrauensbeziehung gegenüber der Wahrheit. Nicht die Vernunft allein entscheidet, was wahr ist, sondern diese Erkenntnis kommt aus einer Beziehung heraus. Durch die Beziehung zu Gott erkennt der Mensch die Richtigkeit seiner Überzeugung. Endgültig erwiesen wird das erst sein am Ende der Geschichte, im gerechten Gericht Gottes, in der Auferstehung der Toten. Durch die Auferstehung Jesu ist dieses zukünftige Ereignis aber schon hier in Erscheinung getreten. Dafür sprechen zwar durchaus vernunftgemäße Argumente, die das durchaus als Geschehen nahelegen. Es ist aber nicht im eigentlichen Sinne beweisbar. Es gab keine Fernsehkameras und anderes, die das aufnehmen konnten, wir haben nur Zeugen. Die Annahme des Glaubens an Jesu leibliche Auferstehung setzt Glauben und auch ein bestimmtes Bibelverständnis voraus. Das kann nicht jeder erbringen. Das ging auch in neutestamentlicher Zeit nicht. So gab es in Korinth Christen, die Auferstehung ein bisschen anders deuteten. Wenn man das 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes liest, stellt man das fest. Paulus spricht diesen Menschen in der korinthischen Gemeinde nicht grundsätzlich den Glauben ab. Aber er argumentiert mit ihnen, zeigt ihnen, dass sie die Hoffnung, die derjenige, der in einer Beziehung mit Gott lebt, hat, verstoßen, wenn sie den Glauben an die leibliche Auferstehung Jesu verwerfen. Weil das aber nicht für alle erkennbar ist, kann diese religiöse Überzeugung immer nur ein Angebot sein. Menschen werden eingeladen, sich auf eine Beziehung mit dem Auferstandenen einzulassen. Wir bezeugen unser Leben mit Gott. Wir bezeugen unsere Erfahrungen mit Gott, wie wir es zum Beispiel eben von Gunnar in Zusammenhang mit seiner Krankheit gehört haben. Wir bezeugen es nicht besserwisserig von oben herab, sondern als Ergriffene, die in einer persönlichen Beziehung mit Christus leben. Wir sind nicht die Besitzer der Wahrheit, sondern wir leben aus der Beziehung mit dem, der sich beständig, wirklich, wahrhaftig und treu bezeichnet. Zu ihm laden wir ein. Wir bieten seine frohe Botschaft den Menschen an und gewähren dem anderen die Freiheit, seine Entscheidung zu treffen. Christlicher Glaube respektiert die persönliche Entscheidung der Menschen. so wie Gott das tut. Er hat anders als der Begründer einer anderen großen bedeutenden Weltreligion sein Volk nie aufgefordert, zur Waffe zu greifen, um den Glauben auszubreiten. Auch wenn es traurige Wahrheit ist, dass es das in der Kirchengeschichte trotzdem gegeben hat. Christlicher Glaube lebt daraus, dass es immer persönliche Entscheidungen sind. Deswegen ist ja auch im Neuen Testament der sichtbare Schritt der Hingabe an Christus die Taufe. Nie eine an Unmündigen vollzogene Handlung, sondern ein Geschehen, das aufgrund einer persönlichen Glaubensentscheidung vollzogen ist. So wird es zumindest im Neuen Testament beschrieben. Und in dieser Art und Weise begegneten auch die frühen Christen Menschen anderer Religionen, die es ja zur neutestamentlichen Zeit schon gab. Es gibt nicht viele Berichte, in denen Jesus Menschen anderen Glaubens begegnen. Einer der wenigen Berichte ist der von seiner Begegnung mit einer Samariterin, von der in Johannes 4 erzählt wird. Hier kommt es auch zu einem Gespräch über Glaubensunterschiede. Da heißt es, die Frau sagt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Gottort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben, das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Jesus stellt hier klar, er tut nicht so, als wäre alles richtig, aber er zeigt, welchen Respekt er vor dem Glauben der Samaritanerin hat. Er greift nicht an und er verletzt nicht. Interessant ist dabei auch eine Begebenheit des Apostels Paulus und seines Mitarbeiters Barnabas in der Stadt Lystra in der heutigen Türkei. Hier war Zeus nicht nur der höchste Gott der Götterhierarchie, er galt auch als der Lokalgott dieser Stadt. Paulus und Barnabas halten, übrigens ohne ihm den christlichen Glauben zu vermitteln, einen gelähmten Mann und wurden dann für den Götterboten Hermes und für Zeus gehalten. Ihre Reaktion wird im 14. Kapitel der Apostelgeschichte beschrieben. Liebe Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen wie ihr. Und mit der guten Nachricht, die wir euch bringen, fordern wir euch ja geradezu dazu auf, euch von all diesen Göttern abzuwenden, die gar keine sind. Wendet euch dem lebendigen Gott zu, dem Gott, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darinnen ist. Zwar ließ er in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen, doch er gab sich ihnen schon immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt und euch zu den von ihm bestimmten Zeiten reiche Ernten schenkt. Er gibt euch Nahrung im Überfluss und erfüllt euer Herz mit Freude. Die Menschen lebten in ihrer religiösen Vorstellungswelt. Sie interpretierten die Ereignisse erst einmal aus ihrem Blickwinkel. Zeus und Hermes waren dafür bekannt, dass sie menschliche Gestalt annahmen, so die griechisch-römische Mythologie. So werden Paulus und Barnabas damit identifiziert. Beide lassen das nicht so einfach stehen. Auch für sie ist klar, diese Vorstellung und der Glaube an den einen Gott, der alles geschaffen hat, lassen sich nicht harmonisieren. Und wer wusste besser als sie, dass sie keine Götter waren? Aber sie kamen ohne Angriffe und Verletzungen aus. Sie blieben im traditionellen Sinn tolerant, duldeten und ertrugen den Glauben der Menschen in Lystra. Trotz seiner Erschütterung über die zahlreichen Götzenstatuen in der Stadt Athen verkündete Paulus, ich weiß, in den iranischen Bibeln heißt er Paulus Pullus, das habe ich jetzt gelernt von Hedie, da verkündigt der Pullus auf diese Art das Evangelium. Er sagt, Bürger von Athen, ich habe mit eigenen Augen mich davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift, für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Auch er greift die andere Religion nicht an. Er hätte Anlass dazu gehabt. Er hat sich genau das herausgesucht, was er gut findet. Nirgendwo steht Kampf im Vordergrund. Das Evangelium wird bezeugt, Gottes Liebe wird über die Grenzen von Rassen und Religionen hinweg weitergegeben. Aus seinen Worten spricht Achtung vor den anderen. Bei aller Klarheit in den Worten über die Einzigartigkeit Gottes und die Einzigartigkeit Jesu. An Jesus entscheidet sich letztlich das Verständnis von Gott. Jesus ist ein personales Gegenüber, nicht eine unpersönliche kosmische Energie. Gott ist ein dreieiniger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wer Respekt hat vor anderen Religionen, wer sie ernst nimmt, wer ihnen gerecht werden möchte, kann nicht einfach sagen, wir glauben ja sowieso alle an denselben Gott. Christliche Kirche überzeugte in der Frühzeit nicht durch Kampf gegen andere. Sie sahen sich in einer ihnen gegenüber intoleranten Gesellschaft herausgefordert, Menschen in Liebe zu begegnen, wie in Lystra. Das überzeugte. Erst in späterer Zeit kam man auf die Idee, christlichen Glauben zur Staatsreligion zu machen. In Deutschland war es bis zur Deutschen Revolution 1848 so, dass bestimmte Kirchen regional ein Monopol besaßen. Man musste dort Mitglied sein und was anderes glauben war verboten. Christlicher Glaube aber ist eben von seinen Wurzeln her immer freiwillig. Eine persönliche Glaubensentscheidung, nicht Zwang irgendwelcher Art, bildet den Staat christlichen Glaubenslebens. Deswegen wird sich christlicher Glaube auch nie durch staatliche Beschränkungen der Religionsfreiheit durchsetzen lassen. Als im Jahre 1612 in England die erste Baptistengemeinde entstand, erklärte ihr Gründer Thomas Helwys seine Loyalität zum König als Herrscher des weltlichen Staates. Er lehnte ihn jedoch als geistlichen Herrscher ab. Er war der Überzeugung, überall dort, wo Zwang in Glaubensdingen besteht, ist Herrschaftsbereich des Antichrists. Dieser Überzeugung hätte er sicherlich auch heute, wenn Menschen behaupten, man müsse in Deutschland bestimmte Religionen verbieten. Deswegen haben sich Baptisten schon im 17. Jahrhundert dafür eingesetzt, dass Juden in England wieder Religionsfreiheit erhielten, man hatte sie nämlich alle vertrieben, und forderten dieses auch für Muslime, ähnlich wie die ersten Baptisten in Deutschland des 19. Jahrhunderts. Julius Köbner, einer der Glaubensväter unserer Freikirche, schrieb damals, wo es nun eine Gemeinde gibt, die ein mit dem Herzen ergriffenes, lebendiges Christentum besitzt und davon begeistert wird, da ist die Mitteilung und Ausbreitung dieser Begeisterung Notwendigkeit. Diese Gemeinde ist überdem die vom Herrn beauftragte Überbringerin einer frohen Botschaft an die Welt. Sie soll die Welt für den Herrn gewinnen. Die Christengemeinde ist nicht mehr unter dem Zuchtmeister des jüdischen Zeremonialgesetzes, welches Gott selber aufgehoben hat. Sie soll aus freien, mündigen Mitgliedern bestehen, die aus voller Herzensüberzeugung sich ihr angeschlossen haben. Auch da wird deutlich, es geht nicht um irgendeinen Zwang. Und wer Angst hat vor denen, die anders denken, muss sich auch fragen, habe ich diese Begeisterung von dem, was ich denke? Das ist nämlich das, was für Menschen gut ist, was ihnen gut tut, was sie anspricht und was überzeugend ist. Nicht Rechthaberei, erst recht nicht solche, die mit politischer Gewalt durchgesetzt werden soll. Er hatte erkannt, dieser Mann, der das geschrieben hat, dass die eigentliche Herausforderung darin besteht, christlichen Glauben wirklich zu leben. Es ist ein Markenzeichen christlichen Glaubens, dass er nicht per Gesetz aufgezwungen werden kann. Allerdings gibt es auch Aussagen in der Bibel, und ich komme zum Ende, in denen deutlich wird, dass Gott in manchen Punkten so richtig intolerant sein kann. So wird zum Beispiel im zweiten Kapitel des Johannesevangeliums davon berichtet, wie Jesus Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben im Tempelgelände zum Verkauf anboten und Geldwechsler hinaustrieb, wie er dafür sorgte, dass sie Gott nicht mehr zum Geschäft machen konnten, dass sie nicht mehr im Namen Gottes Geschäfte betreiben konnten, da hörte offensichtlich seine Toleranz auf. Auch an anderer Stelle merkt man das in den Reden Jesu, wenn er im 15. Kapitel des Matthäus-Evangeliums die Menge zu sich ruft und sagt: Hört zu, damit ihr versteht, was ich sage. Nicht das, was der Mensch durch den Mund in sich aufnimmt, macht ihn in Gottes Augen unrein, sondern vielmehr die Worte, die aus seinem Mund herauskommen. Daraufhin kamen dann einige seiner Jünger zu ihm und sagten: Weißt du, dass die Pharisäer an diesem Wort Anstoß genommen haben? Und er antwortete: Jede Pflanze, die nicht mein Vater im Himmel gepflanzt hat, wird ausgerissen werden, lasst sie. Sie sind blinde Blindenführer, und wenn ein Blinder einen Blinden führt, fallen beide in die Grube. Jesus spricht denen, die unfähig waren, anders als in den von ihnen selber gelegten Wegen zu denken, jegliche Kompetenz, Menschen zu führen, ab. So sagt er an anderer Stelle: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie weiß getünchte Gräber. Von außen sehen sie schön aus, aber innen sind sie voll von Totengebeinen und von Unreinheit aller Art. Genauso seid auch ihr. Nach außen hin erweckt ihr bei den Menschen den Anschein, gerecht zu sein. In Wirklichkeit aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr errichtet Grabmäler für die Propheten und schmückt die Gräber der Gerechten und behauptet: Wenn wir zur Zeit unserer Vorfahren gelebt hätten, hätten wir uns nicht mit ihnen am Tod der Propheten schuldig gemacht. Damit gebt ihr selbst zu, dass ihr die Nachkommen der Prophetenmörder seid. Ja, macht nur das Maß eurer Vorfahren voll, ihr Schlangen, ihr Natternbrut. Wie wollt ihr dem Gericht entgehen und verhindern, dass ihr in die Hölle geworfen werdet? Jesus wandte sich gegen alle, die Menschen nicht mehr als individuelle Persönlichkeiten wahrnahmen, sondern pauschal über einen Kamm scheren wollten. Er griff diejenigen an, denen nicht das Wohl eines Menschen wichtig war, sondern das Durchsetzen ihrer eigenen Auffassung vom Leben. Diejenigen, die Menschen ihre Entscheidungsfreiheit nehmen wollten und damit respektlos behandelten. Gott ist tolerant. Er nimmt die unterschiedlichen Lebenssituationen von Menschen wahr, die Widersprüchlichkeiten unseres Lebens, und geht darauf ein. Er respektiert Menschen mit ihrer Entscheidung. Er liebt sie. Er will ihnen begegnen und ihrem Leben Qualität schenken. Er drängt sich nicht auf. Er will nur freiwillige Entscheidungen. Gott wendet sich gegen die, die meinen, die Wahrheit in Besitz genommen zu haben, und andere, die anders denken, ausgrenzen. Deswegen dürfen wir allen Menschen begegnen als Geschöpf Gottes, das er liebt und respektiert. Das ist nicht immer leicht. Ich hatte gestern Abend auch eine Diskussion mit einem Menschen, mit dem ich mich vorher und nachher sehr nett unterhielt, wo ich dachte: Herr, musst du mich unbedingt auf diese Weise auf dieses Thema vorbereiten. Da ging es um Toleranz. Es ist nicht einfach zu hören, dass jemand so ganz gegensätzlich denkt. Und deswegen darf man dann auch sagen: Gott, hilf mir. Am letzten Sonntag haben wir gehört, dass Jesus durch seinen Geist in uns wohnt. Er ist der, der uns Kraft geben kann, Menschen Gottes Liebe zu zeigen, auch wenn sie so ganz anders denken als wir. Auch wenn sie vielleicht sogar aggressiv werden, wenn wir sagen: Ich glaube, dass Jesus recht hat, wenn er sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Gott kann uns helfen. Auch, dass Menschen es so verstehen, dass Gott sie liebt. Gott kann uns helfen, Menschen zu lieben und zu respektieren, wenn sie sagen: Diese Entscheidung will ich nicht treffen. Ich sehe das anders. Gott lässt das stehen. Und alles andere müssen wir dann auch ihm überlassen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, deine Liebe ist unendlich. Du lädst uns ein zu dir. Du möchtest, dass wir dich kennenlernen, dir begegnen und mit dir leben, weil das das Beste ist, was Menschen passieren kann. Herr, hilf uns, anderen dies begeistert und überzeugt mitteilen zu können, sie dabei zu achten, zu respektieren, weil sie Menschen sind, die du geschaffen hast zu deinem Bild, die du liebst und die du ernst nimmst. Hilf uns, das genauso zu tun, wenn wir Menschen begegnen. Amen.